schön für die freundliche Begrüßung. Ich bin ja ein bisschen hier zu Hause, ich war schon lange nicht mehr da. Aber nachdem ich so rumgucke, nach draußen schon eine ganze Reihe von bekannten Gesichtern gesehen habe, habe ich das Gefühl gehabt, du bist noch zu Hause hier. Ja. Sodass mir das keine großen Probleme macht, heute hier zu reden. Ob es was zu freuen gibt, werden wir sehen. Den einen Unterschied zum letzten Mal habe ich schon gemerkt. Ich bin älter geworden, ich sehe nicht mehr so gut und weiß gar nicht, ob ich mit meinen Papieren hier zurechtkomme. Wenn das nicht der Fall ist, nee, es ist keine Frage des Lichts, sondern wie weit muss ich es halten, wie kurz sind die Arme und, aber das hat was mit Anatta zu tun. Vielleicht kommen wir darauf nachher zu sprechen, ein praktisches Beispiel. Das Thema, um das es heute gehen soll, hat der Wolfgang angekündigt schon. Ich habe es, glaube ich, genannt, was wir ich nennen. Thema Anatta, das ist nicht ich. Und da das wirklich ein urbuddhistisches Thema ist und ein sehr tiefes Thema ist, kann es nur darum gehen, dass wir uns heute Abend ein bisschen annähern. Also nicht, dass wir das abschließend behandeln, ist euch völlig klar. Aber dass wir mal ein bisschen sammeln, was wir ohnehin schon darüber wissen und vielleicht einfach nochmal reflektieren, was wir mit unserem Wissen auch machen. Mein Eindruck ist, dass es kaum eine Idee oder Vorstellung oder Konzept gibt, das so wichtig ist, so bedeutsam ist, wie das Ich-Konzept, die Ich-Idee. Und trotzdem ist gerade diese Vorstellung unglaublich vage einerseits und andererseits auch widersprüchlich und mit sehr großen Illusionen behaftet. Nun wissen wir, oder in dem Kreise weiß das jeder, dass es gerade der Buddha war, der diesem Thema seine Aufmerksamkeit gewidmet hat und Dinge gesagt hat, die wir sonst in keiner anderen Lehre finden. Die Anatta-Thematik ist etwas, was das buddhistische Thema schlechthin ist und eine Thematik, die in Widerspruch steht eigentlich zu allen anderen Philosophien und Weltanschauungen und auch im Widerspruch steht normalerweise zu dem, was unsere ureigene Erfahrung zu sein scheint. Und gerade dies macht es so sinnvoll, dass wir uns mit dem Thema mal auseinandersetzen. Ich will Folgendes probieren. Ich will zunächst mal ein paar Punkte nennen, ein paar Eigenschaften nennen, die wir normalerweise mit dem Wort Ich, mit der Vorstellung Ich verbinden und dann in einer zweiten Runde mal gucken, was ist denn da an Substanz dran? Ja, was ist denn da richtig dran? Stimmt denn das, was wir an Vorstellungen über unser eigenes Ich haben oder über das Ich schlechthin? Und hat das was mit der Realität zu tun, die wir selbst erfahren können? Ich nenne die Punkte mal, dass ihr gleichzeitig schon mal wisst, welche Aspekte heute Abend drankommen sollen. Also welche Eigenschaften verbinden wir mit der Vorstellung Ich? Da ist zum einen die Vorstellung, dass das etwas klar Umrissenes ist, etwas deutlich Abgrenzbares und Benennbares. Also das Ich ist etwas Eindeutiges. Zweiter Aspekt ist, wir glauben, dass Ich sei etwas Einheitliches, etwas Ganzes, etwas Unteilbares. Eine andere Idee ist, dass es etwas Autonomes ist, etwas Selbstständiges, etwas Unabhängiges, etwas Freies. Der vierte Aspekt, dass Ich etwas Unvergängliches ist, dass es etwas Bleibendes ist, etwas Überdauerndes, etwas, das im Kern immer mit sich selbst identisch ist. Der fünfte Punkt ist gerade im Westen von großer Bedeutung, glaube ich. Das Ich ist etwas Besonderes, etwas Einmaliges, etwas Unverwechselbares, etwas Individuelles. Sechster und letzter Punkt. Das Ich als etwas Wertvolles, als etwas besonders Kostbares, etwas Schützenswertes oder als Erhaltenswertes. Das sind sechs Punkte. Und die will ich der Reihe nach abarbeiten und gucken, ob die Vorstellungen, die wir haben, in Übereinstimmung stehen mit den Erfahrungen, die sich da machen lassen. Der erste Punkt fängt da schon an, erste Schwierigkeit fängt da schon an, wo wir versuchen, das Ich eindeutig abzugrenzen. So zu definieren, dass wir sagen können, jawohl, das ist es. Ich nenne euch ein Beispiel, das erfunden ist, aber mehr oder weniger so stattfinden kann. Also stellt euch vor, ich will diesen Vortrag halten, gehe zu Hause nochmal vor den Spiegel und gucke da rein, muss man ja wissen, wie man aussieht, und komme dann zum Ergebnis, na, ich sehe heute doch entweder sportlich, schick, elegant oder unvorteilhaft aus. Machen wir ja manchmal. Ich gefalle mir oder ich gefalle mir nicht, je nachdem. Aber was ist denn da passiert? Was ist denn da ich? Ist das ich inklusive Pullover, inklusive Hose und Schuhe? Da habe ich eben noch ich gesagt, in dem nächsten Moment sage ich halt, das stimmt ja nicht ganz. Und plötzlich taucht da eine Unterscheidung auf zwischen ich und mein. Ja, was vorher ich war, ein Ganzes, ein Komplex, ist plötzlich zu zwei Dingen geworden, nämlich ich, der da drin ist, und meine Hose, meine Schuhe und all das, was drum und dran gehört. Gibt es eine zweite Vermengung, nicht nur von ich und mein, sondern auch von ich und nicht ich. Praktisches Beispiel. Vorhin bei Monika zum Abendessen gab es eine Suppe. Was ist denn jetzt ich? Ich mit dieser Suppe oder ohne? Ohne das Abendessen, ohne das Mittagessen? Ab wann fängt denn das an, ich zu sein? Wir sagen leichtfertig ich, aber wenn man genau hinguckt, kommt man schon auf die Idee oder auf die Erkenntnis, nee, so einfach ist es ja gar nicht. Die Suppe würde ich ja erstmal gar nicht zu mir rechnen. Die habe ich jetzt so in mich hineingenommen. Wenn ich sage, ich wiege 70 Kilo, dann muss ich im Geiste dann schon mal wieder auseinandersortieren. Das Abendessen sortiere ich mal raus. Nun habe ich neulich bei Medizinern mal gelesen, ein Phänomen, das mich wirklich erstaunt hat, dass der menschliche Körper, also wenn man normales Gewicht hat, etwa 1 bis 1,5 Kilo von Bakterien in sich enthält. Ja? Muss man sich vom geistigen Auge mal vorüberziehen lassen, was das für Konsequenzen in Bezug auf mein Ich hat. Also wenn ich sage, ich wiege 70 Kilo, muss ich von den 70 Kilo einfach schon mal ein Kilo abziehen, weil das fremde Lebewesen sind, was uns normalerweise nicht bewusst ist. Also dem Ich gehören plötzlich unzählige andere Wesen, deren Gastgeber ich eigentlich nur bin, ja, aber die ich dann im Geist aussortieren kann. Also schon dieser Versuch, das Ich festzumachen auf der körperlichen Ebene, macht einem Schwierigkeiten, wenn man genauer hinguckt. Und es gibt einen weiteren Aspekt, den ich mir aufgeschrieben habe, den wir alle auch in unserem Alltag her kennen. Es sind so alltägliche Verrichtungen wie Haare schneiden, Fingernägel schneiden. Ja? Haben wir vielleicht nie nachgedacht, weil es selbstverständlich ist, dass man das tut. Aber es hat Konsequenzen in Bezug auf das, was wir Ich nennen. Haare schneiden, es gehört jetzt zu mir, bin ich, und liegt 2 Minuten später auf dem Boden, wird weggekehrt und kommt in den Mülleimer. Wo ist denn da plötzlich mit meinem Ich passiert, das vorher so eindeutig abgrenzbar war? Oder wenn wir vielleicht an schlimmere Dinge denken, an Operationen, Blinddarm hatte ich auch mal gehabt, da habe ich mal zu mir gerechnet, ja, der ist schon lange weg. Oder Amputationen, ich verliere einen Finger oder eine Hand oder was auch immer. Ab wann hört denn mein Ich auf, ich zu sein? Ist das jetzt ein anderes Ich, wenn ich ein Glied verloren habe? Ist das ein Ich minus irgendwas? Und ab wie viel Prozent hört denn ein Ich auf, ein Ich zu sein? Ist das wie bei so einer Aktienmehrheit, wo man so 51% braucht oder wie auch immer? Also das Zwischenergebnis, das man hier vielleicht schon mal machen kann, ist, dass bei der Frage, was ist denn mein Ich oder das Ich, die Sache sehr viel komplizierter ist, wenn man erstmal hinguckt. Denn das, was vorher einfach war, wird schwierig, wenn ich im Detail schaue und dann sehe ich, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen ich und mein, ich und nicht ich und ich und nicht mehr ich, was früher zu mir gehört hat. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere zu Recht, ja, was er da alles erzählt, hat ja einen Haken, das bezieht sich ja nur auf unseren Körper, aber wir sind ja als Menschen geistige Wesen und nicht so körperfixiert. Wir haben einen Körper, aber wir sind ja nicht der Körper. Ich habe dieses Beispiel mit der Körperlichkeit ausgewählt, aus einem einfachen Grunde, weil wir alle mehr fixiert sind auf dieses Ding, was wir Leib nennen, als wir uns vielleicht eingestehen. Und zum anderen natürlich, weil wir an diesem Beispiel sehr viel deutlicher sehen können, um was es geht. Aber, und das füge ich gleich hier hinzu, dasselbe gilt auch im Prinzip für das, was wir psychisches, geistiges, seelisches in uns nennen. Da gilt dasselbe. Was ist denn mit unseren Vorstellungen, mit unseren Ideen, mit unseren Wünschen? Sind wir das? Oder würden wir an einem Punkt sagen, nein, ich habe eine besondere Idee oder ich habe einen Wunsch, ich habe ein Gefühl? Wenn das der Fall ist, ist dasselbe aufgetreten wie vorhin in Bezug auf den Körper. Das, was so spontan, unmittelbar als ich erschien, ist plötzlich zu einem Mein geworden. Es ist außerhalb, es gehört zu mir, aber es ist nicht mit mir identisch. Und so ist es mit Vorstellungen oder Ideen und Einsichten, die wir mal hatten, die wir aber im Laufe des Lebens aufgegeben haben. Wo wir Irrtümer vielleicht eingesehen haben als Irrtümer. Was ist aus denen geworden? Ist das jetzt mein Ich in der Vergangenheit? Gehört das noch zu mir? Ist deshalb überhaupt identifizierbar mit diesem Thema? Zweiter großer Block habe ich überschrieben, Ich als Einheit oder Unteilbares. Es gibt ja gerade bei uns in Europa den Begriff des Individuums, des Unteilbaren. Und damit verknüpft sind häufig Vorstellungen, ja, wir sind so etwas Ganzes, unsere Persönlichkeit ist ein Block, das ist so eine Kugel, wo man keine einzelnen Teile feststellen kann. Schon wenn wir die westliche Einteilungsweise betrachten, merken wir, dass das nicht der Fall ist, sondern dass das Individuum, das Unteilbare, tatsächlich doch aus verschiedenen Teilen besteht. Wir nennen das Körper, Seele, Geist. Schon diese drei Elemente zusammen machen das aus, was man Ich nennt. Schon in unserer westlichen Auffassungsweise. Und wer sich mit buddhistischen Themen ein bisschen auseinandergesetzt hat, der weiß ja, dass der Buddha die fünf Kanda gelehrt hat, also die fünf Bausteine, die fünf Elemente, die zum menschlichen Wesen gehören oder die zu den Wesen überhaupt gehören. Da ist das Materielle wieder, die Form, all das, was wir an uns mit den fünf Sinnen wahrnehmen können. Da ist das Gefühl, das Element der Sensibilität, dass wir auf äußere Erfahrungen reagieren mit angenehmen, unangenehmen Gefühlen. Da ist das, was der Buddha Wahrnehmung nennt, also das Erlebnis einer Situation, ich in dieser Welt, das, was sich hier praktisch abspielt, über Sehen, Hören, Wahrnehmen insgesamt, und der Erkenntnis einer bestimmten Situation. Darauf kommt die Reaktion, das, was wir wollen, was wir wünschen, was sich an Aktivitäten daraus ergibt, und last not least, die Dynamik, die in dieser ganzen Sache drin ist, das Leben, das sich immer selbst gebiert, diese Fortsetzung der fünf Elemente, die in einer Wechselbeziehung zueinander stehen. Genau hingeguckt wird uns das sehr schnell zeigen. Das Individuelle, das Unteilbare, ist nichts anderes als das Zusammenspiel dieser fünf Elemente. Denn die fünf Kanda beziehen sich wechselseitig aufeinander. Und das eine bringt das andere hervor, und das nennen wir übrigens Leben. Und das nennen wir Ich, wenn das in einem Konglomerat zusammenkommt. Zwischenergebnis, zweites Zwischenergebnis, wenn man so will, das Ich ist zunächst eine Bezeichnung für eine bestimmte Art und Weise, wie die fünf Elemente komponiert sind. Und wenn wir zu uns allen Ich sagen und es auch so als Selbst empfinden, ist es nichts anderes als die Definition für eine bestimmte Art und Weise, wie diese fünf Elemente bei uns speziell komponiert sind. Wie ist das Materielle bei uns? Wie sieht das aus? Das sehen wir, wenn wir in den Spiegel gucken. Ja? Wie ist unsere Gefühlslage? Das weiß nur jeder von sich, wenn er in sich hineinguckt, welche Gefühle und Empfindungen er oder sie zum Beispiel jetzt hat. Was unsere Absichten sind, unser Charakter ist, um den Rest mal ganz grob zusammenzufassen, ist das, wenn man so will, überhaupt das Individuelle, weil Spezifische, was uns persönlich ausmacht, aber im Grunde nichts anderes bedeutet als das Zusammenspiel von diesen Fünfen. Und der Buddha sagt, gerade da, wo Gefühl ist, entsteht so etwas wie ein Ich-Empfinden, weil Gefühl ja immer an einen Ort gebunden ist. Gefühl steckt ja, wenn Sie so wollen oder wenn ihr so wollt, in unserem Körper drin durch die Empfindlichkeit, die wir haben. Und wo diese Empfindlichkeit getroffen wird von äußeren Wahrnehmungen, von Essen, von Kontakten, da entsteht die Empfindung Ich. Und da wir uns damit identifizieren, letztendlich, kommt das zustande, was wir als ein Selbst empfinden. Dass das Ich nichts Einheitliches ist, sollte deutlich geworden sein, aber das Verrückte dabei ist ja noch mehr, dass wir ja nicht mal ohne Widersprüche in uns sind. Wir sind nicht nur monolithisch, sondern tragen in uns ja auch noch ganz unterschiedliche Dinge mit uns herum, die sich ja gegenüberstehen oder entgegenstehen. Also mein Kopf kann einsehen, Rauchen ist schädlich. Sagt mein Geist ganz klar, Rauchen ist schädlich. Und trotzdem sagt mein Gefühl, ich rauche gern. In Klammern, das ist ein Beispiel, ich bin nicht Raucher, das soll keine falschen Vorstellungen entstehen. Ich kann gesund sein wollen, aber mein Körper sagt, nee, ich habe Schnupfen, ich bin krank, ich will ganz anders als du. Ja? Ich kann also geistig das eine wollen und gefühlsmäßig, seelisch, psychisch doch in eine ganz andere Richtung gehen. Und das alles nennen wir die Einheit von Ich, von Selbst, obwohl es nur ein Konglomerat ist von ganz unterschiedlichen Dingen, die in sich sogar noch widersprüchlich sind und gar nicht in dieselbe Richtung zeigen. Dritter Punkt. Ist die Betonung, dass wir doch selbstständige, unabhängige, autonome, freie Wesen sind. Was hat es damit auf sich? Wenn ich das so betone, wird auch niemand überrascht sein, dass der Buddha auch hier gesagt hat, nee, guck mal näher hin, ist nicht so. Überschrift, alle Wesen bestehen durch Nahrung. Soll bedeuten, wir sind nicht etwas, das aus sich, für sich und von sich alleine besteht, sondern abhängig sind von äußeren Elementen. Und dafür hat der Buddha das anschauliche Bild gebraucht der Nahrung. Alle Wesen bestehen durch Nahrung. Bei der physischen Nahrung ist es wahrscheinlich uns allen noch am einfachsten nachzuvollziehen, wird man gar nicht lange nachdenken und sagen, ja, so ist es, weil wir ja wissen, dass dieser Körper, den wir mit uns herumtragen, abhängig ist von der Nahrungszufuhr von außen. Wenn es 3 Wochen oder 4 Wochen aufhört, dann ist von uns da in dieser Beziehung nicht mehr viel übrig. Also Assimilation, Dissimilation, das Herannehmen von physischer Nahrung und das Abgeben von physischer Nahrung. Hört sich zunächst mal ganz harmlos an, ist aber in keiner Weise harmlos, denn wenn man betrachtet, was das für Konsequenzen in Bezug auf unsere Ich-Vorstellung haben, ist das in der Tat fatal. Denn Nahrung bedeutet doch, dass etwas Fremdes Eigenes wird. Dass etwas Äußeres was Inneres wird. Dass das Kornfeld, das Schwein im Stall oder das Regenwasser irgendwann mal ich genannt wird. So verrückt ist das. Was eben noch die Suppe war, ja, ist irgendwann ich, oder ich sage, das bin ich. Und umgekehrt weiß ich genau, dass das, was ich jetzt zu meinem Körper zähle, ja, irgendwann nicht mehr ich ist. Dann liegt es irgendwo. Jeder weiß, was gemeint ist. Und am Ende des Lebens ist von diesem Körper nichts mehr, außer dass dieser Körper wieder zur Nahrung wird für die Erde, die das dann schluckt und wieder umwandelt und Nahrung wiederum für andere Lebewesen ist. Vielleicht kommt auch hier der Einwand zurecht. Ja, es hängt ja wieder bei seinem Körper dran, aber wir sind ja doch nicht der Körper. Wir sind ja noch ein bisschen mehr. Reicht so, sagt auch der Buddha, denn er sagt, es gibt insgesamt 4 Arten von Nahrung. Und der Mensch besteht nur aus Nahrung, auch über die physische Nahrung hinaus. Da wird es ja erst spannend, weil das andere kennen wir. Also wir bestehen nur aus Nahrung, unser Ich besteht nur aus Nahrung, auch das, was wir Geist und Psyche nennen. Zweite Nahrung, die er nennt, neben dem Brot und Wasser und Hummer und weiß ich, was man in Hamburg sonst noch kennt, ist Sinneskontakt. Was ist damit gemeint? Eigentlich auch was ganz Naheliegendes, dass wir sowohl in unserem wachen Dasein, wie auch im Traum etwa, hauptsächlich davon leben, dass wir sinnliche Wahrnehmung haben. Dass wir also über unsere Sinnesorgane einsammeln. Über das Sehen sammeln wir Bilder ein, über das Hören sammeln wir Töne ein, Melodien, Worte, was auch immer, über das Riechen, Düfte, über die Zunge, Geschmäcker, über, was habe ich vergessen, die Hautkontakte. Und das praktisch, übertreibt ein bisschen, aber praktisch ist das 24 Stunden am Tage. Wir haben das normalerweise noch nicht als Nahrung gesehen, weil das so was Selbstverständliches ist, dass wir es gar nicht zur Kenntnis nehmen. Aber das ist eine Form der Ernährung. Wir ernähren uns nämlich über Erlebnisse sinnlicher Art. Und was passiert damit? Was ernährt das? Gucken wir einfach, was passiert, wenn sinnliche Kontakte da sind. In uns ist eine Bedürftigkeit nach nochmal guter Musik, um ein Beispiel zu nennen. Wenn wir was Angenehmes hören, taucht in uns ein angenehmes Gefühl auf. Wenn wir Beethoven hören wollen, uns ist eine letzte Rockgruppe aus Hamburg, kommt möglicherweise ein ungutes Gefühl auf oder umgekehrt. Es zeigt, dass das, was wir aufnehmen über unsere Sinne, unsere Gefühle ernährt. Und aus Gefühlen besteht fast unser ganzes Leben. Denn wenn wir uns ehrlich gegenüberstehen, und das sagt der Buddha auch, ist das, was der normale Mensch will, und wir alle sind in der Hinsicht mehr oder weniger normale Wünsche, ist, dass wir auf angenehme Gefühle aus sind. Und dafür wird der ganze Apparat, der ganze Sinnenapparat überhaupt erst in Gang gesetzt, um den Wunsch nach sinnlicher Befriedigung durchzuführen. Dritte Nahrung. Ich mache es ein bisschen kurz, weil ich gehört habe, wir müssen pünktlich aufhören. Brauchen wir nicht. Gut, ich habe noch 10 Minuten. Dritte Nahrung, wollen und beabsichtigen, habe ich das genannt. Das hängt sehr eng zusammen mit dem, was ich eben erzählt habe. Denn unsere Erfahrungen, unsere Erlebnisse stehen nicht einfach für sich, sondern wir reagieren immer auf sie. Hat schon angedeutet, wenn wir ein angenehmes Erlebnis haben, wollen wir es entweder festhalten oder wenn es entschwindet, wollen wir es wieder haben. Oder wenn etwas Unangenehmes passiert ist, wollen wir es weghaben und möglichst für alle Zukunft vermeiden. Das heißt, wir verbinden mit unserem Erleben, mit unserem Alltag immer Absichten. Wir wollen etwas, ja? Wir streben etwas an, wir wollen das Angenehme haben und das Unangenehme nicht haben. Käme jemand auf die Idee, dass das als was mit Ernährung zu tun hat, mit Nahrung? Ich muss lange überlegen, das heißt, ich wäre sicher nicht drauf gekommen, aber dafür haben wir ja den Buddha, der auf diese Dinge kommt. Sagt, ja, auch diese Art von Anstreben, das ja im Geiste beginnt, hat etwas mit Ernährung zu tun. Denn wenn ich etwas anstrebe, wenn ich etwas will, wenn ich etwas vorhabe, fängt es so an, dass ich im Kopf mir ausmale, ach wie schön das ist, das nochmal zu haben. Das wäre toll, nochmal das zu erleben. Oder um Himmels Willen, hoffentlich tritt das nicht nochmal ein, was auch immer das ist. Dass das eine Form der Ernährung ist, entgeht uns und das hat fatale Konsequenzen, weil all diese Gedanken etwas auch in uns großziehen und selbst in einer gewissen Weise verändern und gestalten. Nämlich das, was wir an inneren Anliegen und Wünschen haben oder an Ängsten. Denn wenn ich 100-mal gedacht habe, das wäre jetzt schön zu haben, brauche ich es irgendwann. Habe ein Stück weit Abhängigkeit davon erzeugt, habe ein Stück weit eine Tendenz dahin erzeugt, habe ein Stück weit meine Bedürftigkeit in diese Richtung erzeugt. Durch Denken, durch mein Denken in eine bestimmte Richtung, habe ich meine psychische, geistige Struktur, so wollt meine Charakterstruktur, meine Triebstruktur in diese Richtung entwickelt. Und daraus folgt sekundär das, was wir denken, reden und tun. Was wir innerlich wollen, was wir vorhaben, was wir brauchen, was wir beabsichtigen, setzen wir irgendwann um in äußerlich sichtbare Tat, indem wir sprechen, indem wir was tun, indem wir was mit der Hand anpacken, um nämlich all die Erlebnisse, über die ich gesprochen habe, wieder haben zu wollen. Und das Fatale dabei ist, ich sage ruhig mal, das Fatale dabei ist, dass wir nicht wissen, dass dieses Anstreben, dass dieses Denken, dass dieses Wollen eine Form von der Ernährung ist, die uns so schafft, wie die Qualität dieses Denkens ist. Und da wir das nicht wissen, da wir da nicht aufpassen drauf, wundern wir uns irgendwann, dass wir so sind, wie wir sind, und glauben dann am Ende, das hat was mit den Genen zu tun. Und ich kriege jedes Mal wirklich einen Schock, wenn ich die Zeitung lese, Zeitung aufschlage und da lese, hat wieder ein Amerikaner irgendein Gen erfunden, das zuständig ist für einen bestimmten Charakterzug, was auch immer. Ich wundere mich mittlerweile dann nicht mehr, weil ich merke einfach, dass dieser Mechanismus, diese Deutung, die der Buddha herausgefunden hat von Nahrung, dass es einfach nicht bekannt ist. Und dass wir wissen, dass ein Schnitzel uns ernährt oder wer Vegetarier ist, halt ohne Suppe oder was, das ist klar. Aber die verborgenen Seiten dessen, was Ernährung ist, sind uns nicht klar. Wer mitgezählt hat, weiß, dass ich jetzt erst über 3 Formen der Nahrung gesprochen habe, hatte aber 4 angedroht. Und das ist die letzte, die zugleich auch die verborgenste ist. Ich habe über Aktivitäten gesprochen, über das Beabsichtigen und über unser Handeln. Und jeder weiß, wenn man Dinge 2, 3, 4 Mal gemacht hat, entsteht sowas wie eine Gewöhnung. Es geht einem flott von der Hand, man hat es immer schon so gemacht, sowohl das Denken als auch das Reden als auch das Handeln geht aus einer bestimmten Dynamik heraus, aus einem Rhythmus, den man sich angewöhnt hat. Sprich, einfach die Gewöhnung, bestimmte Dinge so zu sehen, so zu empfinden und so zu tun. Hat was mit Ernährung zu tun. Und ist noch fast, denke ich, noch geheimnisvoller als das, was ich vorher erwähnt habe, weil diese Form von Ernährung letztendlich verantwortlich ist für die Art und Weise, wie wir selbst erscheinen, wie wir als Ich erscheinen, als Selbst in Erscheinung treten und wie die Welt in Erscheinung tritt. Wenn alles bedingt ist, wenn alles nur aufgrund bestimmter Ursachen vorhanden ist und wir dafür die Ursachen ja selbst legen, im Denken, Reden und Handeln, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn dann das Ergebnis entsprechend ist. Nur, das ist mal bezogen jetzt auf unsere Generalfrage, dass wir die nicht aus dem Auge verlieren. Was hat denn das für eine Konsequenz auf das Thema Ich? Hatte Nahrung erwähnt im Zusammenhang mit Autonomie, mit Selbstständigkeit. Ja? Selbst, ich bin selbstständig, aus mir heraus, für mich, autonom, autark. Nichts davon stimmt. Weder physisch, auch psychisch, auch geistig, auch seelisch, wie immer wir das bezeichnen wollen. Wir sind Ich, wenn ihr so wollt, nur aus Nicht-Ich-Elementen, die wir jeweils heranraffen, herangreifen. Dann definieren, das sind wir, vergessen, wie das Ganze zustande gekommen ist und dann irgendwie meinen, ja, wir würden als so einsame Himmelskörper unabhängig für uns allein in dieser Existenz herumkreisen. Nein, sagt der Buddha, letztes Wort zu diesem Thema. Nein, wir sind nicht in diesem Sinne autonom, sondern in jeder Weise körperlich, seelisch, geistig immer nur bedingt entstanden und soweit diese Bedingungen vorhanden sind, selbst auch vorhanden. Vierter Punkt, habe ich mir aufgeschrieben, festhalten unmöglich, nichts ist von Dauer. Denn das ist eine weitere bewusste oder unbewusste Annahme vom Sein der Dinge, ja, und vom Sein des Ich. Die Überzeugung ist in uns, oder wenigstens die Hoffnung, dass es so etwas gibt wie einen bleibenden Kern, eine unvergängliche Substanz vielleicht in uns, ein unantastbares Zentrum. Etwas, das bleibend ist, obwohl alles um uns herum sich wandelt. Etwas, das ein Selbst ist, denn das Wort deutet ja in die Richtung etwas, das immer dasselbe bleibt. Und das ist ja die stille Hoffnung, möge es irgendetwas in uns geben, was über alle Zeiten hinweg dasselbe bleibt, also mit sich identisch ist. Aber auch da wird jetzt nach meinem langen Vorreden niemanden überraschen, sagt der Buddha, nein, 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 ist nicht so. Es gibt nichts, zumindest nichts Erkennbares, Erfahrbares, etwas, was manifest ist, was über alle Zeiten hinweg bleibt. Im Übrigen hat die Darstellung über den Ernährungsprozess dieses eigentlich aus einer anderen Richtung schon gesagt. Denn wenn ich etwas bin, das nur in einem Prozess besteht, im Herannehmen von Nahrung, körperlicher und geistiger, und im Abgeben auch wieder von Elementen, ist doch im Grunde schon klar, dass von dem, was ich nenne, eigentlich nichts sein kann, was unabhängig von den äußeren Gegebenheiten und Wandelbarkeiten bleibt. Für den Körper ist es leicht nachvollziehbar, da brauchen wir bloß mal unseren Führerschein rauszuholen. Ich mache das manchmal und gucke da rein und kriege entweder einen Schreikrampf oder sonst was, weil ich das Gefühl habe, das warst du mal oder das sollst du mal gewesen sein. Und da liegen ja vielleicht nur 30 Jahre dazwischen. Und wenn ich dann noch weiter zurückdenke, wo ist denn jemals ein Zeitpunkt gewesen, wo das Körperliche an uns unwandelbar gewesen wäre? Das fängt von der Eizelle an und dem Samen und dann kommt irgendwann so ein kleines Klümpchen von Materie und von Zellen und irgendwann nennt man das Baby und dann nennt man das irgendwie Jugendlichen und ja, dann nennt man das so, was wir heute sind. Wo ist denn jeweils das Bleibende an diesem Prozess? Nirgendwo zu finden, weil es immer nur den Wandel gibt, immer nur die Veränderung gibt, über die Jahre hinweg gesehen. Aber auch über die Jahreszeiten hinweg gesehen. Also im Winter ist man immer ein bisschen dicker als im Frühjahr. Im Sommer wird es wieder ein bisschen weniger. Wo ist denn das? Ich so banal jetzt mal gefragt. Ja? Oder wenn wir krank sind, kann es sein, dass wir 20 Kilo abnehmen. Was ist denn jetzt mit unserem Ich? Ist das ein Ich minus 20 Kilo? Oder wenn ich wieder zunehme, wenn ich gesund bin, was ist damit passiert? Also es ist nichts Greifbares, wo du sagst, das ist es und alles andere gehört nicht dazu. Und selbst auf der zellularen Ebene, wenn ich so weit runtergehen will, was wir normalerweise gar nicht selbst beobachten können, sagen zumindest die Wissenschaftler, gibt es doch nichts anderes als einen ständigen Austausch von Materie und Materie, die ich herannehme und Materie, die einfach meinen Körper wieder verlässt. Und auf der subatomaren Ebene, ich hoffe, dass es richtig ist, weiß es nicht, ist ja auch nur Energie, die sich irgendwie wandelt und verändert, mal festwirkt und dann nennen wir das Materie. Und bei dem, was wir in Europa Seele nennen, ist es doch nicht anders. Die psychischen Erscheinungen unterliegen demselben Gesetz. Sie ändern sich dauernd. Ja. Gucken wir uns nur an, was jetzt im Moment passiert. Ja, jetzt sehe ich da draußen Licht, dann gucke ich darüber und sehe jemanden sitzen, dann höre ich, na, ich höre mir jetzt nicht selbst zu, aber ihr hört vielleicht mal was und dann denkt mal wieder, wann ist das vorbei und ich will heim und morgen ist Samstag und habe ich das vor. Und all diese Dinge, die dauernd in unserem Kopf passieren, wir sagen zwar ich dazu und meinen, das ist was Greifbares, aber ja, wenn man genau hinschaut, auch in diesem Bereich, geistigen Bereich, ja, eine Idee jagt die andere, eine Wahrnehmung kommt, die andere geht. Ein Gefühl kommt auf, ach, heute Abend ist was los, ach, jetzt ist es aber langweilig, oh, jetzt war mal interessant. Und tausend Dinge, die wir vielleicht gar nicht mitkriegen, weil wir nicht darauf achten. Und würden wir mal darauf achten, das ist etwas, was der Buddha empfiehlt, mal hineinzugucken in sich selbst und zu beobachten, was mit uns dauernd passiert, würden wir auch merken, dass das auch nur ein Prozess ist. Dass es niemals so etwas ganz Festes darstellt, wo man sagt, so, das ist es jetzt, sondern sich verändert. Im Moment, im Laufe des Tages. Man kann morgens aufwachen mit guter Laune und 10 Minuten später weiß man, was für Arbeit ansteht und hat man schlechte Laune. Und mittags denkt man in Urlaub und hat man wieder gute Laune. Und so den ganzen Tag, auch was unsere Emotionen angeht, was unsere Gefühle angeht, unsere Absichten, dauernd ist irgendwas anderes. Und da sind wir so leichtfertig und sagen, ich. Es sei denn, wir sagen einfach, gut, das ist eine Benennung für einen Vorgang, dann ist das ja in Ordnung. Aber unter den Kriterien, die ich genannt habe, ist das Ich jeweils eine Vorstellung, die nicht Übereinstimmung steht mit den einzelnen Aspekten, die wir so leichtfertig hinnehmen. Zwischenergebnis auch hier unter dem Aspekt, was sagt das zu dem Thema Selbst oder Ich? Es gibt kein unwandelbares Selbst oder eine ewige Seele, wie das im Christlichen heißt, keinen überdauernden Kern, keine unveränderliche Substanz, keine dauerhafte Identität, dass wir mit etwas wirklich identisch sein, sondern das Ich ist entweder so etwas wie eine Benennung für einen Zeitpunkt jetzt, wenn wir sagen, so wie ich mich jetzt befinde, körperlich, seelisch, geistig, das nenne ich mal Ich, dann ist das akzeptabel. Oder wenn man mehr das Ganze im Auge hat, diesen Prozess im Auge hat, dann kann man auch diesen Prozess über die Jahre hinweg als ein Ich bezeichnen. Dann ist es aber nur eine Konvention, dass wir wissen, über was wir reden und dass wir überhaupt eine Benennung haben für weltliche Vorgänge. Aber es ist nicht das, was wir so oft erhoffen, dass etwas in mir ist oder ich etwas bin, was über alle Zeiten hinweg identisch wird. Dasselbe bleibt, das Selbst. Und diese Täuschung, das ist ja eine Täuschung, entsteht einfach durch mangelnde Aufmerksamkeit, durch mangelnde Achtsamkeit, weil wir dieses nicht hinreichend genug beobachten, nicht wirklich hingucken, was passiert denn, sondern aus einem inneren Drall heraus, aus einer inneren Rhythmik heraus das Empfinden haben. Und wie das entsteht, hat der Buddha ja aufgezeigt. Das Empfinden haben, ja, da ist dein Ich. Fünfter Punkt, Überschrift Einmaligkeit. Das ist auch so eine europäische Spezialität, habe ich das Gefühl, dass wir alle stolz darauf sind, dass wir gerade wir sind. Und wir sind einmalig, so und so. Wir haben besondere Qualitäten, die niemand hat, die hochgeschätzt werden und schützenswert sind. Die Frage ist, ist denn diese Individualität begründet oder worin ist sie begründet, beziehungsweise ist sie denn tatsächlich vorhanden? Wenn man das vordergründig betrachtet, kann man sicher sagen, ja, das stimmt. Wir brauchen uns nur umzugucken. Mein Erstaunen ist immer, wohin man kommt, in welche Stadt man kommt, wie viele Leute auch immer man betrachtet. Jeder sieht anders aus. Und das ist ein Phänomen, das mich seit 20 Jahren immer wieder fasziniert. Man sieht doch viele Menschen und immer sieht jemand wieder anders aus als vorher. Ist doch ein Phänomen, ist unglaublich irgendwo. Man müsste doch das Gefühl haben, naja, Nase, Ohren und Mund und Beine und so, irgendwann ist die Kombinationsmöglichkeit doch ausgeschöpft. Ist nicht der Fall. Ist es hier nicht, habe heute Mittag im Bahnhof geguckt, war es auch nicht der Fall. Jeder sieht anders aus und wenn man so will, kann man schon sagen, ja, das macht unsere Individualität aus, unsere Einmaligkeit. So, wie sieht das aus buddhistischer Sicht aus? Ergänze noch, ich mache es wieder am Körper deutlich, weil es da offensichtlich ist. Aber im Bereich unseres Geistes ist es genauso. Jeder hat so seine Macken und seine Vorzüge und seine Eigenheiten, seine Charakterzüge, die unverwechselbar sind. Und man sagt, ja, das ist Meier, das ist Schulze und das ist Schmidt. Die erkennt man einfach aus ihrem Verhalten heraus, aus ihrem Empfinden und Tun. Von daher gesehen ist es doch offensichtlich, dass die Menschen unterschiedlich sind, also individuell im Sinne von Einmaligkeit. Der Buddha, wir kennen ihn ja mittlerweile, macht auch dieses kaputt. Wenn man über die Oberflächlichkeit hinausschaut, wird man sehen, dass das auch wiederum nicht der Fall ist. Vielleicht überspitze ich jetzt ein bisschen an dem Punkt, aber ich will es mal so zuspitzen. Worauf ich hinaus will, ist die Tatsache, dass der Buddha ja lehrt Fortexistenz und Wiedergeburt. Wir haben das Empfinden, ich werde geboren, werde 60, 80, wenn ich Glück oder Pech habe, 100 Jahre und dann ist vorbei. Das ist so eine geübte Einschätzung im Westen. Wir wissen ja, dass der Buddha etwas anderes lehrt. Sagt, es gibt das Leben vor der sogenannten Geburt und nach dem sogenannten Tod. Und das in Zeiträumen gerechnet, die wir uns nicht vorstellen können. Also Stichwort Wiedergeburt, Daseinskreislauf, Samsara. Jetzt muss ich nochmal einfach betonen oder versuchen klarzumachen, dass hier der Buddha Zeiträume nennt, wenn wir denn bei dem Bild der Zeit bleiben wollen, Zeiträume, die wir uns auch wieder nicht vorstellen können. Also ungefähr so wie die Astronomen sagen, dieser Stern ist so und so weit, 1000 Lichtjahre, 100.000 Lichtjahre, dann wissen wir auch nur, es ist sehr weit. Eine Vorstellung haben wir nicht. nur, ja, das muss wahr sein. Und noch in ganz anderen Dimensionen spricht der Buddha, wenn er von unserer Vergangenheit spricht, die wir schon auf dem Buckel haben, wo er sagt, es ist kein Anfang zu finden. Ihr könnt euch nicht mal vorstellen, wie lange das alles schon währt, diese Existenz, unsere Existenz. Es ist nicht mal ein Anfang zu finden. Wenn wir das als Arbeitshypothese einfach mal akzeptieren, weil die wenigsten von uns können es wahrscheinlich im Moment klären für sich. Dann heißt es doch, dass in der unausdenkbar langen Zeit wir alles schon probiert haben, Glück und Befriedigung zu finden. Wir alles schon erlebt haben, wir alle gesellschaftlichen Rollen schon inne hatten, wir alles schon probiert und gelassen haben. Wir alle auch schon alle waren, sozusagen, gar nicht wir jetzt mit unserem kleinen Abschnitt von 30, 40, 50, 60 Jahren, sondern alle eine Geschichte schon hinter uns haben, wo wir alle Rollen schon gespielt haben und damit auch alle schon alles repräsentiert haben. Alle körperlichen Erscheinungsformen, alle Charakterzüge, alle persönlichen Eigenschaften. Ich war schon Nausi, bildhaft gesprochen, und Nausi war schon ich. Wo ist da jetzt noch der Unterschied? Ich gebe zu, dass das ein bisschen schwer nachzuvollziehen ist, weil das unseren Erfahrungsbereich übersteigt. Bei der Nahrung war das noch eher nah an dem, was wir nachvollziehen können. Das ist etwas, was etwas darüber hinausreicht. Deshalb will ich es auch hier an dem Punkt nur mal nennen oder sagen, ja, denken wir mal darüber nach, ob das stimmt. Und wenn es stimmt, ist das doch ein frappierendes Ergebnis. Nämlich das Ergebnis, dass unsere scheinbare Einmaligkeit geradezu dahingeschmolzen ist und weg ist. Sondern was da einmalig ist, ist eher das in Anführungsstrichen Zufällige, was wir gerade jetzt im Moment repräsentieren, was wir aber irgendwann schon repräsentiert haben und was wir künftig, wenn uns der Weg denn in die Freiheit, ins Freie nicht gelingt, alles noch repräsentieren. Also diese ganze Unterschiedlichkeit, die sich hier repräsentiert, ist nur zeitversetzt. Nicht? Wenn wir unsere Individualität versuch mal das zusammenzufassen, was ich dargestellt habe oder angerissen habe. Es war ja nicht mehr als sag mal, der Versuch, ein paar Punkte einfach nur mal anzudiskutieren und in den Raum zu stellen. Das erste Ergebnis jetzt, Zusammenfassung für mich wäre, dass das, was wir ich oder selbst nennen, in der oftmals unterstellten Art und Weise überhaupt nirgends zu finden ist, sondern eher eine Illusion ist und ein Druck ist. Das Ich und Selbst, das ich gar nicht wegdiskutieren will, ist aber im Grunde mehr nur eine konventionelle Wahrheit oder eine Art der relativen Ebene von Wahrnehmung und Wirklichkeit, die wir in einer bestimmten Art und Weise deuten. Ich und Selbst ist eine Form des Erlebens, und zwar eine Form des Erlebens, die da stattfindet, wo es Dualität gibt, wo es hier und dort gibt, wo es Subjekt und Objekt gibt, wo es Raum und Zeit gibt. Dort macht diese Unterscheidung und diese Identifikation mit dem Ich einen Sinn. Nur da existiert sie überhaupt. Ich ist, wenn man so will, eine bestimmte Art von Daseinsphänomen, nämlich dann, wenn die fünf Daseinskomponenten, die fünf Kanda, von denen ich kurz gesprochen habe, wenn die am Wirken sind, wenn die da sind, wenn dieses Phänomen vorhanden ist, dann kann man das Etikett dranhängen, ja, das nennen wir mal Ich. Das Entscheidende, das Spezifische der buddhistischen Lehre ist aber gerade die Anatta-Lehre, nämlich zu zeigen, dass alle Erscheinungen, alle Manifestationen eben Substanz und Ichlosigkeit als Eigenschaft haben. Ich habe in anderen Zusammenhängen schon über das Thema auch mal gesprochen und da gibt es eigentlich immer so was wie ein Erschrecken jetzt, weil die Menschen denken, um Himmels Willen, ich habe schon genug mit meinem Leben an kleinen und größeren Problemen und dann kommt da jetzt einer noch, der sich auch vielleicht noch Buddha nennt und sagt, das mit deinem Ich und so, das gibt's gar nicht. Ja. Ich habe neulich mal eine Podiumsdiskussion erlebt. Ein Moderator fing dann gleich an: Ja, meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht so recht, warum wir hier sitzen. Die Buddhisten sagen uns, gibt's doch eigentlich gar nicht, aber guckt euch doch mal um, da sitzen wir doch. Und so, also auf dieser Ebene spielt sich das ab. Wenn man nicht versteht, um was es geht oder auch nicht das Gefühl hat, ich gebe dem nahe. Aber vielmehr ist ja noch so eine Art inneres Erschrecken, weil man denkt, um Himmels Willen, jetzt soll ich da irgendwo in geistiger Säure aufgelöst werden, das bisschen Ich, das ich habe und das bisschen Leben, wollen sie mir auch noch nehmen. Ja? Da muss man natürlich wissen, dass der Buddha eigentlich uns nichts nehmen will. Er will zunächst nur mal das beschreiben, was er als Realität erkannt hat. Nicht? Er nimmt uns nichts, es sei denn, dass er uns eine Illusion nimmt, die nichts anderes mit sich bringt als Leid. Also das Ich, sagt er im höchsten Sinne, ist nicht auffindbar, es ist in einem konventionellen, erlebnishaften Sinn auffindbar. Und er will zwei Dinge damit uns deutlich machen. Einmal die Universalität der Bedingtheit, dass die Dinge eben nicht aus sich und für sich existieren und sind, auch Menschen nicht, auch Wesen nicht, sondern alles nur im Rahmen von einer bestimmten Bedingtheit existiert. Das ist die erste Grundbotschaft Hauptbuddha Dharma. Und die zweite Botschaft ist, dass alles vergänglich ist. Dass es eben nichts im manifesten Bereich gibt, was ewig wäre, was andauernd wäre, was unvergänglich wäre. Die Anatta-Lehre ist ja etwas, was uns nicht nimmt, was nicht ohnehin nicht existiert. Ist ja nicht so, dass das Ich uns genommen wird, eben hat es noch existiert und jetzt kommt der Buddha und nimmt es. Ist ja nicht der Fall. Ich habe ja versucht, es anzudeuten, dass all das, was wir glauben, das da ist, bei einem näheren Hinblick ohnehin schon durch unsere Finger rinnt. Das heißt, wir werden hier nicht kalt enteignet, weil das, was wir glauben zu besitzen oder zu haben, in dem tieferen Sinne ohnehin nicht existiert. Und jetzt kommt ein drittes Daseinsmerkmal, zwei habe ich genannt, Vergänglichkeit, nicht ich. Und da kommt ein drittes, warum wir uns alle wahrscheinlich auch mit Dharma beschäftigen und warum der Buddha auch versucht hat, diese Daseinswirklichkeit zu ergründen. Die Eigenschaft aller Phänomene, dass sie leidvoll sind oder unvollkommen sind. Nicht uns wirklich zufriedenstellen, nicht uns zu Wesen machen, die sagen, so, alles in Ordnung. Und das Gegenteil ist ja der Fall. Wir sind heute hier, weil uns bestimmte Dinge interessieren. Und das ganze Leben besteht ja darin, aus diesem Zustand von Leidhaftigkeit, Unvollkommenheit herauszukommen. Das ist doch das, was wir 24 Stunden am Tag lang praktisch tun. So, und das hat natürlich sehr viel mit der Frage Ich und Selbst zu tun. Lass mal ein bisschen überspitzt, wo das Ich anfängt, fangen auch die Probleme an. Ja, also ich glaube, Ayakema hat mal ein Buch geschrieben, ohne mich oder ohne Ich wäre alles einfach. Das ist der Punkt. Ja? Wo das Ich anfängt und wir anfangen uns dran zu klammern und damit zu identifizieren, sei es mit unserem Körper, sei es mit unseren Gefühlen, da fangen doch die ganzen Probleme an. Wenn ich vernarrt bin in diese 70 Kilo, dann bin ich traurig, wenn noch mehr von den Haaren ausfallen oder wenn die Haut schrumpelt und wenn ich sage, ja, so, jetzt sehe ich das alles nicht mehr. Also wo diese Fixierung auf Ich anfängt, dann fangen die Probleme an. Und die fangen schon an auf einer ganz vordergründig psychologischen Ebene. Wo die Ich-Fixierung groß ist, da fängt Frust an, wenn die Dinge nicht so funktionieren, wie ich sie will. Wenn die Ego-Fixierung groß ist, dann passiert das, was in unserer Gesellschaft passiert. Soziale Kälte, Egoismus bis hin zum Mottentotschlag, weil das Ego, das Ich und seine Interessen und seine Wünsche auf den Thron gehoben werden und am Ende alles das passiert, was wir zurzeit in dieser Welt erleben. Auf der kleinen Ebene, was unsere Persönlichkeit anlangt, auf der großen politischen Ebene, wenn wir weltweit kämpfen nur Egos miteinander, die sich selbst erhalten und stabilisieren wollen auf Kosten der anderen. Warum? Weil die Vorstellung eines Ich da ist und weil die
tatsächliche Realität in Bezug auf Anatta, in Bezug auf Nicht-Ich, eben nicht da ist. Das bezogen auf die Lehren des Buddha nochmal, er nimmt uns nichts, was nicht schon da wäre, und, positiv formuliert, er nimmt uns das, was uns das Leben gerade schwierig macht, nämlich die Ego-Fixierung und den Glauben daran, dass das alles so wichtig ist. Und das ist der entscheidende Punkt, nein, ich sage so, der entscheidende Punkt ist aber nicht so sehr vordergründig, dass ein starkes Ego viele Probleme mit sich selbst hat, dass ein starkes Ego Probleme mit sich selbst erzeugt, auch nicht, dass Ego-Fixierung soziale Probleme, politische Probleme schafft, sondern wichtiger ist vielmehr noch, dass die Ich-Haftigkeit, der Glaube an eine Persönlichkeit oder an ein Ich, an ein Selbst, existenziell gesehen das große Problem ist. Denn solange das da ist, solange wir mit dem einen Pol der Wirklichkeit uns identifizieren, bleibt immer auch der andere Pol der Wirklichkeit, und das ist, nennen wir Welt. Nun versuchen wir mit unserem kleinen Ich diese Welt in Ordnung zu bringen, damit es unserem Ich gut geht. Hat noch nie funktioniert. Ich weiß nicht, wie lange es Menschen jetzt gibt. Sie haben es immer probiert, sie haben es nie geschafft, und wo wir heute stehen, kann jeder für sich selbst beurteilen. Und solange diese Auffassung besteht, solange dieser Eindruck besteht und die Identifikation damit besteht, ich, 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 Ego, 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 sind die existenziellen Probleme programmiert. Und sie lassen sich auch nicht lösen. Das ist vielleicht ein Punkt, den wir nicht so gerne hören oder glauben, weil wir immer das Gefühl haben, ja, man muss sich nur gut genug anstrengen, dann kriegen wir es irgendwie schon hin. Muss eine andere Regierung her, dann ist es okay. Oder ich muss nur einen anderen Beruf ergreifen, dann ist es okay. Oder ich muss nur mich scheiden lassen, eine andere Frau heiraten, dann ist es okay. Also auf welcher Ebene auch immer wir es angehen, wir haben das Gefühl, ich strenge mich individuell an oder die Menschen tun es kollektiv und dann irgendwann ist es Paradies. Und es ist nicht. Und wenn es mal ist, da geht es wieder. Heißt, es sind wir wieder vorne. Heißt, auf Deutsch zusammenzufassen, auf einen Satz, solange diese Vorstellung und die Identifikation mit Ich existiert, solange sind die Probleme da. Und wenn wir uns auf den Weg begeben, diese ein bisschen aufzudröseln, ein bisschen zu relativieren, Geister vielleicht auch zu überwinden und das zu tun, was der Buddha als spirituellen Weg vorschlägt, der nichts anderes beinhaltet als die Reduzierung des Ich, das Abbau falscher Vorstellungen, dann ist damit auch der Weg gegeben, uns von diesen existenziellen Problemen freizumachen. Aber dazu ist es, letzte Runde, Zielgerade, dazu ist die Stimme von außen notwendig. Dazu ist die Lehre eines Buddha notwendig, der diesen Mechanismus durchschaut, den man normalerweise eben nicht durchschaut. Und das hat der Buddha getan. Er ist diesen Dingen auf den Grund gegangen, er hat herausgefunden, bis zur tiefsten Wurzel, wie die Vorstellung Ideen von Ich und die Identifikation damit entsteht, was damit für Probleme entstehen und welche Möglichkeiten es gibt, da rauszukommen. Und das ist das, was der Buddha gelehrt hat. Und ein bisschen ist heute noch übrig geblieben. Und daran sollten wir festhalten. Wenn wir an irgendetwas festhalten, sollten wir an dieser Lehre und dieser Wahrheit festhalten. Und der Abend ist ein Versuch, ein kleines Fitzelchen davon einfach mal wieder vor Augen zu halten und zu sagen, lass uns mal gucken, was das alles mit unserem Ich zu tun hat und was es damit auf sich hat. Ich danke jetzt für eure Aufmerksamkeit.
Also mir fällt erstmal ein, dass der Buddha nicht Deutsch gesprochen hat. Ja? Klingt banal. Aber das hat damit zu tun, dass man mit Worten immer bestimmte Inhalte verbindet. Und üblicherweise wird verbunden mit dem Wort Ich etwas, was nicht Ich ist, also gegenüber. Denn Ich definiert sich durch etwas anderes. Wenn etwas absolut ist, also losgelöst, außerhalb jeder Beziehung, kann es danach auch kein Ich geben, weil zu dem Ich was anderes gehört. Wenn Sie aber zu dem absoluten Ich sagen, können Sie Gott sagen, können Sie Nirvana sagen, kann man alles dazu sagen, dann gibt es natürlich ein Ich. Das heißt, die Frage, welchen Inhalt wir mit dem Begriff verbinden. Normalerweise kann es kein absolutes Ich geben, weil das Ich Teil einer Dualität ist, einer Polarität. Hier, dort, Subjekt, Objekt, Ich, Nicht-Ich. Um es ganz kurz zu sagen.
Ja, ich meine absolut insofern, wenn ich jetzt Ich sage, heute Morgen, ich mache etwas und nach so einer Minute kommt ein anderes Ich und widerspricht diese Ich und nach drei Minuten kommt eine dritte Ich, widerspricht beide Ich und so weiter und so fort. Das heißt, in mir gibt es Millionen über Millionen von Ich. Von jeder Situation habe ich ein Ich. Wenn ich jemanden angucke, ansehe, habe ich eine Gruppe von Ich sogar. Nicht nur ein, zwei und drei. Beübe ich doch die Sprache, ich kann mich nicht anderes mit ihr unterhalten als diese Subjekt, Prädikat und Objekt. In allen Sprachen in der Welt, sogar Buddha selbst und ich gesprochen hat. Also bei ihm war der Ich-Losigkeit, war kein Mensch da. Aber mein Problem ist, dass Grammatik ist, ich kann mich nicht anders mit ihm unterhalten, als ich das Wort Ich benutze. Und da hier kommt, ich vermute, dass diese Ich sei eine Person. Und diese Person bin ich Japa. Aber diese Japa, diese nicht existiert. Und das ist für mich sehr kompliziert.
Ich glaube, es wird dann kompliziert, wenn wir aus einer relativen Wahrheit, aus einer Erfahrung, die wir machen, etwas verabsolutieren. Und es gab ja auch in buddhistischen Kreisen, die gehört haben, ja, der Buddha lehrt ja Anatta, das Nicht-Ich, den Beschluss, wir verwenden dieses Wort nicht mehr. Ja? Dann sage ich nicht, ich gehe jetzt nach Hause, sondern der Alfred Weil geht um 10:30 nach Hause. So ist absurd, ja? Weil sich in der Sache ja nichts ändert. Und es ist zu Recht gesagt worden, der Buddha hat ja auch diese grammatikalische Form verwendet, weil er in einer Erlebniswelt agiert hat, wo diese Dualität ja vorhanden war. Also angeknüpft hat an unsere Erfahrungen, hier bin ich und hier seid ihr. Das ist ja alles auch gar nicht schlimm, wenn man erkennt, dass das eine Bezeichnung ist, eine Benennung für ein bestimmtes Phänomen. Für ein Phänomen, das wir sagen, fünf Kanda in dem Moment, nenne ich ich. Und dieselben fünf Kanda in 10 Minuten, nenne ich wieder ich. Oder wenn ich nicht das Momenthafte im Auge habe, sondern mehr das Prozesshafte, nenne ich diese 30 Jahre, 40 Jahre ich. Solange das passiert und man weiß, dass diese Benennung nicht etwas ist, was etwas ganz anderes beinhaltet, ist es kein Problem. Es wird erst dann ein Problem, wenn man aus diesem Ich, aus einer momentanen Erfahrung etwas Verfestigtes macht und glaubt oder denkt, das sei immer da, das sei etwas Eindeutiges, das sei etwas Komplettes, das sei etwas Wertvolles, Unvergängliches und. Also all die Kriterien, die ich genannt habe. Wenn das passiert, dann wird diese Benennung zu einem Hindernis, weil ich mich dann an etwas klammere, was in diesem Sinne nicht passiert und was das auslöst, was wir Dukkha nennen, was wir Leid nennen. Deshalb keine Warnung, plötzlich das Wort Ich nicht mehr zu verwenden, sondern mitzudenken und mitzuerfahren, dass die Aussagekraft dieses Wortes eben etwas Begrenztes ist, nichts Absolutes bedeutet.
Ich finde, du hast ja sehr schön ausgeführt, dass wir aus kosmischen Weiten praktisch für uns zusammensetzen, einer unendlichen Vergangenheit, dass wir die ganze Welt in uns aufnehmen, auch die Welt wieder ausscheiden und uns in weitere unendliche Fernen hinein strömen, also Prozesse. Das ist ja auch einer der buddhistischen Grundgedanken. Das finde ich völlig nachvollziehbar und Einsicht. Die Psychologie und die Forschung, die in den ersten Monaten unseres Lebens, im ersten Lebensjahr, Muster uns aneignen, sowohl also in Form von Struktur im Gehirn, darüber gibt es ja in der modernen Hirnforschung Aussagen, als auch, dass wir Bewusstseinsstrukturen verinnerlichen und diese Dinge, die sich dort in den ersten Monaten unseres Lebens verfestigen, das sind ja die Dinge, mit denen wir im Laufe des weiteren Lebens Probleme haben, die auch, wie die Forschungen erwiesen haben, relativ konstant bleiben. Das heißt also, was wir erleben und auch erleiden in den ersten Monaten und noch im vorbewussten Feld praktisch, wie sie uns dort prägen, das sind die Sachen, die ertasten, die der Buddhismus bringt, diese Instabilität des Ich, das Strömen, diese kosmische Tiefe, aus der heraus wir praktisch uns zusammensetzen, dieser Vielfalt der Elemente, die uns machen und wo wir wieder hinströmen, ob diese Erkenntnis allein schon ausreicht, diese doch recht verfestigten Ich-Strukturen, damit ich es mal nennen, die die Psychologie feststellt, dass die gar nicht so einfach zu verändern sind, dass das schon reicht, in diesem Bereich eine Weitung herbeizuführen. Also wie der Buddhismus sagt, allein durch das Hören dieser Wahrheit lösen sich die Strukturen auf. Ich möchte da ein Fragezeichen anmerken und meiner Meinung entgegenhalten, es reicht nicht, weil wir im Grunde genommen zum Glück, sage ich jetzt mal, heute professionelle Techniken haben in der Psychotherapie, dort auch dieses Muster bewusst zu machen und darüber hinaus zu gehen. Dabei kann diese Erkenntnis natürlich helfen, aber letztendlich stelle ich zumindest mal in Frage, ob das reicht, diese Dinge aufzulösen. Das ist meine eine Frage. Meine zweite Überlegung ist die Frage nach individueller Verantwortung und Karma. Der Buddhismus hat ja auch noch neben dem Veränderbarkeitskonzept auch das Karma-Konzept. Ja. Das heißt also, er geht ja auch sogar davon aus, dass bestimmte seelische Muster oder Problemkonstellationen sich sogar über ein Leben hinaus wieder manifestieren. Und ich stelle mir die Frage nach der Frage der individuellen Verantwortung. Das heißt, wenn ich die These, dass ich mich aus 1000 Sachen zusammensetze, aus 1000 Menschen, meine Eltern, meine Großeltern, dass die deutschen Verbrechen, alles Mögliche sind mir präsent, dann besteht ja die Möglichkeit, dass ich sage, gut, es gibt keine, ich bin nicht verantwortlich, ich bin vielleicht ein Schwein und verhalte mich völlig ungerecht, aber im Grunde genommen, ja, ist ja kein Ich da. Ich kann niemanden verantwortlich machen, der nun diese ganzen Dinge ständig missbaut im Leben. Es muss also die Möglichkeit geben, das stelle ich mal auch heraus, als eine bestimmte These, es muss auch die Möglichkeit geben, dass wir in irgendeiner Weise von Ich sprechen, weil wir auch individuelle Verantwortung brauchen. Wir müssen Menschen zur Rechenschaft ziehen für den Mist, den sie bauen, die Unmenschlichkeit, die sie anderen ausdrücken, die Umweltverschmutzung, die sie praktizieren, und können nicht gelten lassen, dass wir sagen, gut, in denen ist Karma von sonst wo präsent und so weiter. Und dadurch diese Leute dann die Rechtfertigung erlauben, dass sie sich aus der Verantwortung herausfinden. Also das sind so zwei Fragestellungen, die ich einfach gerne mal mit dir besprechen würde.
Wobei das Themen sind jetzt für ein ganzes Wochenende, müssen wir uns klar drüber sein. Ist klar, aber wir können ja wenigstens mal antippen. Also die erste Frage war ja, genügt es, sich das klar zu machen, was das Ich ist oder nicht ist? Sage ich natürlich auch, es genügt nicht. Warum? Der Buddha selbst hat ja nicht den einfachen Pfad gelehrt, sondern den achtfachen. Ja? Acht Elemente, die zu einem spirituellen Leben oder zu einem spirituellen Training gehören. Was heute Abend stattgefunden hat, wenn es denn überhaupt stattgefunden hat, ist einfach das Antippen der ersten Sache. Richtige Anschauung haben. Einfach sich gedanklich, intellektuell auseinanderzusetzen mit der Realität. Wenn ich da jetzt richtig gezählt habe, fehlen noch 7 Elemente. Und wenn man das auflösen will, von dem, was du gerade gesagt hast, dann müssen die anderen 7 Elemente auch noch her. Und am Ende kann man sagen, reicht es aus oder reicht es nicht aus? Meine These ist, am Ende reicht es aus, aber nicht am Anfang. Und das ist ein Stück weit die Problematik der Buddhisten im Westen, vielleicht überall, dass sie meinen, wenn sie im Intellekt etwas begriffen haben, dann sei das Thema schon erledigt. Nicht, da fängt es erst mit an. Nur 2 Beispiele. Der Buddha hat doch die 5 Sila gelehrt. Ja? Auf Deutsch Ethik. Verhalte dich am besten so und so und so. 5 elementare Vorschläge, nicht töten, nicht stehlen, etc., etc. Was hat das mit Ich zu tun? Ich sage, das ist ein Punkt, wie man Ich angeht. Wenn du sagst, für mich gelten die Regeln 1, 2, 3, 4, 5 und es ernsthaft nimmst, dann wirst du den ganzen Tag irgendwo anecken. Weil du dir selbst Grenzen gesetzt hast, sag darüber hinaus nicht. Du wirst dir den ganzen Tag dir selbst begegnen, und dadurch dich kennenlernen, was an Trieben, an Wünschen, an Absichten und so weiter mit dir doch in dir vorhanden ist. Und durch die Grenzsetzung der fünf Zieler kriegst du jedes Mal so einen kleinen Schliff an dem Ich, nee, dem nicht so nachgeben. Zumindest nicht automatisch nachgeben, bremsen, wo es geht, auch mal Nein sagen, auch mal stolpern, mal hinfallen und wieder aufstehen. Wenn du das ein Leben lang machst, hast du 80 Jahre lang im Idealfall an deinem Ich gefeilt. Ja? Nicht nur an der Einsicht, da ist ein Ich, das es gar nicht gibt in dem Sinn, sondern ganz konkret praktisch, indem du dich kennenlernst. Das ist mein Schwung, das ist, was in mir ist. Das ist der Automatismus, der in mir ist, der aber nicht mehr greift. Und zweites Beispiel, jetzt gehe ich mal am Ende der Reihe, Meditation. Was passiert in der Meditation? Ich habe über Vergänglichkeit gesprochen. In der Meditation, wenn sie denn gelingt, siehst du Vergänglichkeit. Wenn du da den Körper betrachtest, siehst du Kommen und Gehen, Entstehen und Verschwinden. Und das ist ein sehr viel wirksameres Verhältnis oder ein sehr viel wirksameres Instrument, nicht ich zu erkennen, als nur vom Kopf her zu sagen, ja, ja, der Buddha hat gesagt, also Anatta, alle Lehre sind substanzlos und ichlos. Weil du in dieser Tiefe, wenn du es denn kannst, einfach die Erfahrung machst, kommen und gehen, entstehen und verschwinden. Und wenn du dann fragst, wo ist denn das Ich, an das ich geglaubt habe, ja, dann wirst du sehen, so ist es nicht vorhanden. Das sind nur zwei Beispiele, sagen wir mal. Der Buddha hat 8 Elemente gelehrt, wie man mit sich in seinem Leben umgeht. Und meine Behauptung ist, die 8 zusammen funktionieren. Nicht das eine alleine, aber die rechte Anschauung ist ein Anstoß. Ja? Die rechte Sichtweise der Dinge ist ein Anstoß, weil man sonst gar nicht auf die Idee käme, sowas auszuprobieren, wie Ethik mal so moralisch zu sein, mal so testhalber. Und gar nicht auf die Idee käme, zu meditieren, weil man gar nicht weiß, warum, wieso, weshalb, in unserer Gesellschaft schon gar nicht. Zweite Frage ist etwas komplizierter, denke ich, nach der persönlichen Verantwortung. Aber da frage ich zurück, braucht es ein unvergängliches Ich, um Verantwortung zu übernehmen? Braucht es ein einheitliches Ich, um Verantwortung zu übernehmen? Oder liegt das nicht auf einer anderen Ebene? Der Buddha ist ähnlich schon gefragt worden. Das berühmte Beispiel, das immer wieder genannt wird, ja, wenn da jetzt ein Verbrecher ist, der hat irgendwas begangen und wird verhaftet und vor Gericht gestellt, dann hat der sich doch verändert schon in der Zwischenzeit. Ja? Untersuchungshaft, ne? Dauert ja manchmal. Kann man den dann noch bestrafen für das, was der andere dann gemacht hat? Und wenn der die Strafe kriegt, kriegt es dann sozusagen noch der Richtige oder wird nur der Falsche bestraft für etwas, was ein ganz anderer gemacht hat? Also das Grundproblem ist heute auch nicht anders als damals. Ja? Und die Antwort, ich mache es kurz, damit wir zu anderen Themen auch noch kommen, nur um es anzudeuten. Stichwort, weder derselbe noch ein anderer. Und wir machen leicht den Fehler, dass wir immer wieder in den Kategorien denken, es ist derselbe, bleibt sich gleich, dann kann man den auch bestrafen, dann ist der verantwortlich und. Oder es ist ein ganz anderer, dann hat der mit dem Ersten nichts zu tun. Weder das eine noch das andere hat mit Realität zu tun. Sondern die Realität ist ja die Bedingtheit der Erscheinungen, wo das eine aus dem anderen hervorgeht. Ja? Wo das, was ich jetzt tue, dein Stichwort Karma, ja die Ursache ist für das Erleben, was auf mich später zukommt. Und dann ist es mir im Grunde gleich, ja, wer das irgendwann mal verantwortet hat, wenn es, Anführungsstriche, mich ja jetzt doch trifft, weil in dieser Polarität von derselbe und nicht derselbe stecke ich ja als Prozess drin. Und Leiden wird ja nicht, oder Dukkha wird ja nicht vermindert und ausgerodet, wenn ich ein unvergängliches Ich habe. Ist ja damit überhaupt nicht angelegt. Dann Dukkha wird ausgerodet und hört auf, wenn ich den achtfachen Pfad, von dem ich eben gesprochen habe, wenn ich den gehe, wo viele Fragen, die wir uns auch jetzt intellektuell stellen, ja, irgendwann gar keine Fragen mehr sind, weil es Gehirnakrobatik ist, aber für die Befreiung im Grunde unerlässlich, oder? nicht wichtig ist. Du hattest, ja? Nichts dazu zu sagen, genau so ist es. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass wir da noch nicht sind. Ja? Der Buddha hat ja verschiedene Arten von Weisheit unterschieden. Ich nenne jetzt mal Weisheit. Das vielleicht ein bisschen anderer Ausdruck noch ist für eine Art von Sehen der Realität, die der Realität nahe ist. Und das erste nennt er Sutta Maya Panya, die Weisheit, die durch Hören entsteht. Also was man selbst nicht weiß, lernt man von anderen. Wenn man Englisch lernt, lernt man erstmal von einem Lehrer, der es kann. Man hört es sich an. Ja? Und so funktioniert es ja auch mit der buddhistischen Lehre. Die haben wir alle nicht erfunden, die ist nicht auf unsere Mist gewachsen, sondern die haben wir von außen, wir nennen das Buddha, oder von anderen, wir nennen das Buddhisten, gehört. Und es ist schon insofern Weisheit, als diese Art von Betrachtung der Wirklichkeit näher ist als unsere Alltagsbetrachtung, die wir in der Schule und zu Hause gelernt haben. Ja? So. Also das ist, sagen wir, basic, Anfang. Dann gibt es eine zweite Ebene, die Chintamaya Panya genannt wird, die Weisheit, die durch Denken entsteht. Wenn du diesen Vortrag da gehört hast, einen anderen Vortrag woanders, das Buch gelesen hast und das Buch und ein Seminar warst, dann kommt irgendwann dein Kopf mal ins Rotieren, da hast du das gehört, da was anderes, wie passt das zusammen? Und das ist Weisheit, die entsteht, wenn sie denn entsteht, indem der eigene Geist versucht, nun Realität zu durchdringen, ne, ein System daraus zu machen, was Ganzes zu machen, von den vielen einzelnen Mosaiksteinchen, die wir gehört und gesehen haben, etwas zu machen, was ein Gesamtbild ist. Ist schon mehr, als das nur Nachreden, der Buddha hat gesagt, so und so. Und es ist innere Verarbeitung. Man kann die Dinge mit eigenen Worten sagen, mit eigenem Verstehen sagen und unter Umständen, da ist der Übergang zum Nächsten, auch mit Erfahrung anreichern, die man selbst gemacht hat. Und dann kommt der entscheidende Sprung, den hast du angedeutet, dritte Art von Weisheit, Bhavana Maya Panya, die Weisheit, die durch Entfaltung des Geistes entsteht. Platt ausgesprochen durch Meditation. Also die Erfahrung, die du irgendwann mal im Buch gelesen hast oder gehört hast, die plötzlich deine eigene Erfahrung wird. Dass alle Dinge vergänglich sind, haben wir schon 100-mal gehört, das weiß jeder, der sich Buddhist nennt, kann das herbeten. Vergänglich, alles ist vergänglich. Das weiß jeder. Nur im Grunde unseres Herzens glauben wir doch alle vergehen, nur ich nicht, ich bleibe übrig. So ist es. Und wir wissen, dass es vergänglich ist, und wenn die Ming-Vase runterfällt, und dann ist Ärger angesagt. Warum? Weil wir im Grunde doch nicht geglaubt haben, dass es vergänglich ist, sondern die bleibt stehen. So, und das ist der Unterschied. Wenn deine Ming-Vase zu Boden fällt, und du sagst, ja, ja, alles ist vergänglich, und tust es weg, dann hast du Bhavana Maya Panya, dann hast du die Weisheit, die durch Erfahrung entstanden ist und die so verankert ist in dir, dass sie auch in jedem Moment präsent ist. Wenn das der Fall ist, und das ist dann am Ende des Weges, das würde dann der Buddha auch schon zur Frucht des Weges zählen, nicht schon zum Training selbst, sondern was als Ergebnis dieses Trainings rauskommt, nämlich eine Weisheit, die am Ende deines Erfahrungsprozesses steht, dann ist es auch, wo du sagen kannst, ja, Übung war mal, habe ich hinter mir, brauche ich nicht mehr. Und wir sind in diesem Prozess drin, dass wir zunächst mal aufnehmen, was hat denn der Buddha gesagt, indem wir es selbst lesen oder von anderen erklären lassen.
Wenn wir dranbleiben, dass unser Geist damit umgeht, spielt das verdaut, das kaut, ja, und am Ende was Eigenes rauskommt, nicht was Nacherzähltes, sondern was Verarbeitetes. Und wenn am Ende steht, dass wohin wir immer gucken sehen, das ist die Lehre des Buddha, da sehe ich sie. Ja? Dort ist sie, in jeder Erfahrung ist sie drin. Dann ist es eine Weisheit, die sich dem nähert, was die höchste Weisheit ist, weil sie aus der eigenen Erfahrung schöpft und nicht nur geliehene Weisheit ist, sondern selbst erarbeitete Weisheit.
Ja. Ich frage mich, ob ich überhaupt was ist, was oder nicht ist. Also mir scheint es sehr stark etwas, was auftaucht, ein Gefühl, das auftaucht, oder eine Kreation, die auftaucht und die das auch nicht immer tut. Also ich weiß von mir selber und von anderen Menschen, es gibt viele Augenblicke, wo man dieses Ich gar nicht groß kreiert. Also wenn man völlig selbstvergessen in irgendetwas zum Beispiel beschäftigt ist oder auch nicht beschäftigt ist. Und das andere, und dann, wenn es auftaucht oder man das sich schafft oder kreiert, wenn es auftaucht, würde ich mal lieber sagen, dann kann das ja ganz unterschiedlich sein. In sehr glücklichen Augenblicken kann das sehr, sehr viel entfalten. Ich meine jetzt gar nicht mal zeitlich, sondern sich sozusagen aufgeben. Bis auf andere Menschen und alles Mögliche, die ganze Straße auf dich treten oder so. Und in anderen ganz ängstlichen Augenblicken kann es sich so eng definieren, dass ich meine, zu meinen, mein Ich ist noch nicht mal mein Körper, sondern also irgendwie noch viel weniger. Also scheint es doch so zu sein, wenn man Ich sagt oder diese Vorstellung, dieses Gefühl hat, dass man irgendetwas zusammen definiert, als ja, das, was man dann eben Ich nennt. Also ein Gummischlied, um möglicherweise sehr verschiedene Dinge oder Gefühlsandrücke. Und das kann größer oder kleiner sein und zeitlich weit oder räumlich oder sowas. Dann frage ich mich aber auch, geht es nicht auch zu irgendetwas, also jetzt mal nicht Schlechtem, sondern Gutem im Leben? Je nachdem auch vielleicht, wie es definiert wird. Und wir sagten das ja schon, unsere ganze Sprache ist schon so aufgebaut, dass wir ich und auch du sagen. Und du hast ja keinen so üblen Klang an wie dem Ich, also kann man das Martin Huber zitieren oder so, auch sonst. Und das kann ja auch wieder ganz verschieden definiert sein. Das muss ja nicht ganz eng diese andere Person oder ganz eng ich diese Person sein. Muss es sozusagen in jeder Art der Definition so unhilfreich sein? Ich meine auch rechtlich gestaltet.
Ich glaube, die Frage ist, unter welcher Perspektive man das betrachtet. Ja? Fangen wir bei einem anderen Beispiel an. Also irgendwann heute Abend lege ich mich hin, schlafe ein, und da wird dieses Ich erstmal verschwinden. Es fällt mir morgen früh erst wieder auf, wenn es auftaucht mit dem Wecker, ja? Wenn ich aufmerksam bin, merke ich das, dass ja 8 Stunden oder 6 Stunden, wie auch immer, ohne Ich war. Und plötzlich ist es wieder da. Oder wenn ich schlecht träume, ja, kommt ja auch manchmal vor, oder gut träume, egal wie. Da ist plötzlich ein ganz anderes Ich. Das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, ja? Also, was ist denn jetzt das Ich? Das da oder das da? Kommt noch erschwerend hinzu. Das heißt, es ist immer relativ. So im Wachzustand, das hast du ja auch teilweise beschrieben. Wenn mir was auf den Fuß fällt, ist plötzlich der Fuß mein Ich, weil es weh tut. Ja? Wenn ich Zahnweh habe, ist plötzlich mein Körper das Ich, was fürchterlich weh tut. Wenn Zahnweh weg ist, ist auch irgendwann der Punkt das Ich völlig verschwunden. Ne? Sonst ist es dann vielleicht bei meinen Gefühlen oder wenn ich sehr denkerisch tätig bin, denke ja gern und viel, dann taucht das Ich hier oben irgendwo auf. Nur da ich drin wohne in diesen Dingen, fällt es nicht auf. So, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass also ich von der Erfahrung her schon etwas ist, was einfach relativ unwandelbar ist. Und je dichter und enger das ist, sowohl gefühlsmäßig als auch körperlich, umso leidvoller ist es eigentlich. Ja? Also wenn ich mich mit diesem Leib identifiziere und der hat was, ist die Hölle. Ja? Wenn ich mich mit den Gefühlen identifiziere, ist es auch schlecht, wenn ein gutes Gefühl verschwindet und Unangenehmes kommt. Und dann kennen wir die Erfahrung
wo das Ich weit wird, wir die ganze Welt umarmen und sagen, das ist doch wunderbar. Ja? Also in dieser Skala, in dieser relativen Skala sind wir mal ganz unten und ganz oben und könnten uns vorstellen, dass wir unser Ich so entwickeln, dass wir eher nach oben hin wachsen. Ich glaube, das ist auch etwas, was alle spirituellen Wege lehren, dass wir aus der Enge dieses kleinen Ich rauskommen, auch das Du sozusagen mit einbinden und dann größer werden und damit die Kleinlichkeiten des Lebens überwinden. Soweit sind wir uns, glaube ich, einig. Der Haken dabei ist nur, dass ich auf Dauer auch diese Art von Ich, nenne ich es jetzt mal Ideal-Ich, nicht halten lässt, sondern dass es dann wieder einen Rückfall gibt, sowohl von Moment zu Moment als auch in längeren Lebensperioden. Geht es mal besser, geht es mal schlechter. Wenn ich den Buddha richtig verstehe, ich glaube, ich tue es an dem Punkt, ist seine Fragestellung immer gewesen, wie kann ich denn mit dem Leben so umgehen, dass Dukkha, also leidvolle Erfahrungen, endgültig und vollkommen verschwinden. Also ein Rückfall ausgeschlossen ist. Wenn man das als seine Lebensmaxime oder letztes Ziel seiner spirituellen Entwicklung ansieht, dann sind all die Fragen, die wir eben diskutiert haben, nur von relativer Bedeutung, denn dann nutzt es auch nichts, wenn mein Ich mal so groß ist, dass es die ganze Welt umfasst, weil ich sicher sein kann, irgendwann ist es wieder so klein und so egoistisch, dass mich die Fliege an der Wand stört und ich sie platt mache. Das ist ja gerade das Wahnsinnige, im wahrsten Sinne des Wortes, Wahnsinnige an Existenz, dass es nicht diesen Fixpunkt gibt, wo wir sagen, jetzt habe ich es erreicht. Und jetzt habe ich es erreicht für einen Moment und dann geht es wieder zurück. Und der Buddha lehrt den Weg, wie man aus diesem Kreislauf insgesamt rauskommt, vollkommen herauskommt und damit auch die Frage des Ich oder die Erlebnishaftigkeit des Ich völlig überwindet. Das beginnt, kommen wir mal auf die Ethik zurück, das beginnt im Bereich der Ethik, weil da das Ich schon aufgeweicht wird, oder es wird ein bisschen abgefeilt, es wird größer, es wird nicht so starr. Und es geht in die Meditation, wo ja in den meditativen Vertiefungen auch die Ich-Erfahrung überhaupt nicht mehr da ist und man nur erst im Nachhinein, wenn wir wieder in den Normalzustand unseres Bewusstseins zurückfällt, merkt, dass es auch Bewusstseinszustände jenseits der Dualität gibt, wo man merkt, man verliert überhaupt nichts, wenn dieses kleine Ego und das große Ego weg ist. Und es würde sich auf das beziehen, was wir so hochtrabend Nirvana nennen, wo ich keine Rolle mehr spielt und vor allen Dingen eine Rückfallmöglichkeiten in all die Kleinheiten, die wir kennen, die unser Leben ausmachen, nicht mehr gegeben ist. Und das scheint mir der Weg, das scheint mir das letzte Ziel des Buddha zu sein. Also die Frage überhaupt vom Ich bedeutungslos werden zu lassen.
Ich wollte sagen, dass sich das Ich an Dukkha orientiert. Das heißt, wo Dukkha ist, das besonders Ich anzutreffen. Gehen wir zum Beispiel den Samsara durch, so kennen wir hier diese sechs Lebenswelten. Von der Höllenwelt bis zur Götterwelt. Nicht? Überall, dieses, um auf diese Frage nochmal einzugehen, überall manifestieren sich Ichs besonderer Art. In der Hölle wahrscheinlich ganz eng, weil da auch Dukkha sehr stark ist, bis hin zu den Brahma-Himmeln, wo eben ein ganz sauberes oder feines Ich oder wie soll man es, oder geklärtes Ich, aber es ist immer noch so viel da, dass auch da noch Dukkha ist, sodass man an sich, ein Gott Brahma, der hat keineswegs so viel Dukkha gehabt, wie wahrscheinlich also Devadatta in der Hölle oder so, aber da er ja in einer vergänglichen Prozessphase lebt, kommt er ja wieder in Dukkha zurück, das heißt in diese niederen Ich-Form und muss wieder das Ganze von vorne anfangen. Das heißt, solange nicht die letzte Fessel, das heißt dieser Dünkel aufgehoben ist, solange ist immer noch eine negative Ich-Behaftung da. Und das setzt eben mit diesen vier Farbbewusstseinsstufen ein, also Stromeintritt, einmal Wiederkehr, Nicht-Wiederkehr und Arajat. Damit ist im Grunde überhaupt ist der Weg bestritten, wo man gar nicht mehr über Ich sprechen braucht, also, wo ich also wirklich also in absehbarer Zeit oder endgültig abgetan ist. Also das zu antworten, was ihr beide eben gesprochen
habt. Ja, brauche ich nichts sozusagen. Ja.
Unvergänglich bin ich verneint und bin ein vergängliches Ich angenommen. Ja. Wenn man die Argumente anguckt in den alten Reden, wird eigentlich immer wieder nur die Aussage gemacht in verschiedenen Variationen, dass das Ich nicht Diskandas ist, also Körper und Geist, weil alles in einem Körper und Geist ist. Und damit erfüllt sich das Kriterium Ich. Und dieses Ich wird verneint, aber es wird dabei nicht unterschieden zwischen einem vergänglichen oder einem unvergänglichen Ich. Es wird gesagt, das Ich kann das nicht sein, weil das fließt. Und unser eigenes Ich-Empfinden ist ja eigentlich untrennbar von dem Gefühl begleitet, das ist beständig. Auch wenn ich das sozusagen abstrakt mir überlege, okay, das Ich ist aus den und den Gründen nicht beständig. Mein inneres Empfinden zum Ich, in dem Moment, wo ich diese Vorstellung im Geist habe, ist immer, es ist beständig. Und deswegen glaube ich, hat der Buddha da auch gar nicht unterschieden, weil man kann diese Vorstellung gar nicht haben, ohne dass man dabei das Gefühl hat, es ist beständig. Und ich glaube, das ist irgendwie sehr, sehr schwierig für unsere Kultur, weil wir ja in gewisser Weise vorgeprägt sind. Es gibt maßgebliche Denker wie Hegel zum Beispiel, der hat von einem absoluten Ich gesprochen. Es gibt die christliche Theologie, die nimmt ein Mega-Ich namens Gott an. Mit einem Widersacher und einem Mega-Ich namens Satan und einem ewigen Seelen-Ich im Spannungsfeld dazwischen. Also die ganze Kultur, die westliche, ist ja zutiefst vorgeprägt von einer sehr starken Ich-Vorstellung. Deswegen glaube ich, ist die Konfrontation mit diesen Grundlehren des Frühbuddhismus auch irgendwie sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, soweit ich das verstehe, dass es in der Praxis darum geht, das auszuhalten. Dass man also im meditativen Prozess wirklich lernt, so genau hinzuspüren, immer wieder, um auch in einer ganz sanften Art diese Vorstellung vielleicht loszulassen und dadurch zu einer Öffnung zu kommen, in der auch solche, ja, Brahma-Viharas, Liebe, Mitgefühl, die sind doch ein und dasselbe, wie das Aufgeben dieser Ich- oder Trennungsvorstellung. Wo die Ich-Vorstellung ist, ist Trennung. Wo ich das auflöse, weil ich hinschaue und loslasse, kommt Nicht-Trennung. Und wo Nicht-Trennung ist, ist Liebe. So verstehe ich das. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten, wenn da so unterschieden wird zwischen einem beständigen oder einem unbeständigen Ich. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich explizit so findet.
Ja, es gibt vielleicht noch einen anderen Aspekt, auf den ich nicht eingegangen bin bisher. Das, was du hervorhebst, ist ja zunächst die Methode. Bei allem, womit man sich identifizieren kann und sagen kann, das bin ich, zu sagen, das bin ich nicht, weil das vergänglich ist. Das ist die Grundmethode, die der Buddha anwendet. Er sagt also, wenn jemand sich identifiziert mit seinen 100 Pfund oder 150 Pfund und sagt, das bin ich, das Selbst, weil immer dasselbe, ist es relativ leicht nachzuvollziehen, wenn ich das denn beobachte, dass im Beobachten klar wird, dass Vergänglichkeit da ist. Also was ich bisher für ich gehalten habe, wird in der Beobachtung, wo Vergänglichkeit rauskommt, plötzlich nicht mehr ich, wird losgelassen. Beim Körper ist es nur einfach, weil da relativ leicht so eine Distanz herzustellen ist, wir können das relativ leicht beobachten. Schwieriger wird es bei den Gefühlen und bei den Gedanken, weil unser Geist nicht in der Lage ist, wirklich so präzise hinzugucken, was da eigentlich passiert. Und wir trotz des unheimlichen Gewusels, das da stattfindet, ohne weiteres immer zu anderen Dingen sagen können, ich. Aber auch da geschieht die innere Distanzierung durch Beobachtung. Denn was immer ich beobachte, ist in dem Moment, wo ich es beobachte, nicht ich, sondern was draußen ist plötzlich. Wenn ich meine Gedanken beobachte, sind das Gedanken, aber nicht ich. Wenn ich meine Gefühle beobachte, wird durch das Beobachten das Gefühl zu einem Objekt, das draußen ist. Soweit ist, glaube ich, klar. So, und jetzt kommt der Punkt, den ich bei dir rausgehört habe, dass manche sagen, richtig ist so, aber es bleibt doch immer etwas, ich sage es in Anführungsstrichen, übrig, das beobachtet. Also wer beobachtet denn den Körper? Wer beobachtet denn den Geist? Wer beobachtet denn die Gefühle? Da muss doch einer sein. Und das ist unsere Problematik, dass wir immer automatisch denken, da muss doch einer sein, der das tut. Aber genau das ist nicht der Fall. Sondern es gibt Beobachten. Und in diesem Beobachten sind zwei Pole. Das Beobachtete und der sogenannte Beobachter. Und der Beobachter kann sich nicht beobachten, weil dann in dem Moment wird es schon wieder Objekt. So, und da gibt es nun Leute, die sagen, auch ja, spirituelle Lehrer, die sagen, all das, womit man sich identifizieren kann, also die fünf Kanda, die sind nicht ich, weil ich die ja beobachten kann, also zum Objekt machen kann. Aber das wahre Ich, das wahre Selbst, ist der Beobachter, der unvergänglich ist, der auch immer da ist, denn es gibt keine Beobachtung ohne diesen Pol. Das ist das wahre Ich. Also lasst alles sein, sondern konzentriert euch sozusagen auf dieses Beobachtende in euch. Das, was sonst auch Zeuge genannt wird, immer dabei ist. Ja? Das ist, denke ich, schon ein unglaublicher Schritt, wenn man das gehen kann und sagen kann, alle fünf Kandas, mit denen wir uns normalerweise identifizieren, mache ich zu etwas Fremdem und isoliere da ein Ich, das völlig nackt, völlig eigenschaftslos ist, unfassbar ist, weil es ja immer nur der Rest ist, was übrig bleibt, wenn alles andere abgetan wird. Ja? Das ist ein weiter Schritt. Und mein Empfinden ist, dass der Buddha auch darüber noch hinausgeht. Weil auch dieser Beobachter, dieser Zeuge immer nur da ist, wenn ein Gegenüber da ist. Also wenn Körperliches da ist, wenn Gefühl da ist, wenn Gedanken da sind, wenn Wünsche da sind, kann dieser Beobachter das sehen. Aber das ist immer noch innerhalb von Dualität. Und was der Buddha lehrt, meines Empfindens nach, ist, auch über diese Dualität hinauszugehen, Erfahrungen zu machen, und jetzt ist das Wort Erfahrung schon, passt schon nicht mehr, in einen Zustand zu kommen, und auch das Wort Zustand passt schon nicht mehr, wo diese Dualität auch noch aufgehoben ist. Also selbst auch das noch jetzt überwunden wird, was du im zweiten Schritt beschrieben hast, auch in den Brahma-Viharas und unten, was noch darüber hinausgeht. Dann gebe ich ehrlich zu, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Ne? Noch nicht so richtig erlebt. Aber wenn ich die buddhistische Lehre und die Lehren des Buddha verstehe, meine ich, geht es in diese Richtung. Also diese groben Identifikationen aufgeben, von denen man weiß, ja, wenn man nur ein bisschen aufmerksam ist, merkt man schon, wo die Haken sind. Aber dann auch diesen Schritt noch zu tun, den die meisten Religionen nicht tun, auch diesen Zeugen noch zu überwinden, diesen Beobachter, dieses reine Sein noch zu überwinden und auch darüber noch hinauszugehen. Was leichter ist noch, ist intellektuell sich irgendwie fassbar zu machen, ein bisschen leichter noch, als es zu verwirklichen. Aber wir haben ja Zeit, das ist ja kein Problem. Zeit haben wir ja. Du, was ist das?
Ich wollte nur kurz sagen, dass also wenn der Beobachter, also wenn man sozusagen erkennt, dass es eigentlich gar keinen Beobachter gibt, das würde ich sagen, ist dann ja auch die Hörerschaft. Das dann wirklich dauerhaft weiß, dass es kein Beobachter-Ich gibt.
Könnte man das jetzt. Wenn diese Erfahrung so tief ist, dass sie nicht mehr verloren geht, also auf Dauer nicht mehr verloren geht. Weil dieser Beobachter fällt ja auch weg. Wo war er denn? Ja, wenn ich jetzt einschlafe, wo ist er denn? Er ist ja auch nur da, in einer bestimmten, bedingten Situation. Wenn äußere Objekte sind, ob das materielle Objekte sind oder psychische Objekte. So, jetzt habe ich nicht genau hingeguckt. Oder?
Ich habe so ein paar Schwierigkeiten mit einem einzelnen Punkt mit der Lehre. Und zwar liegt es daran, soweit ich das verstehe, dass auch im Grunde genommen das Absolute und das Relative eine Einheit bilden. Und wenn man jetzt auf diese Einheit mal tiefer reinguckt und gleichzeitig dabei sieht, dass man bestimmte moralische Grundsätze zum Beispiel einhalten soll, dann sehe ich das als ein Abstraktum beziehungsweise an, wenn ich mich das innerhalb der Gesellschaft genau die, und zwar als Grundlage unseres täglichen Handelns, genau das Gegenteil davon ausdrücke. Die Geldtausch-Eigentumsverhältnisse sind im Grunde genommen nicht nur einfach Illusionen im Sinne der buddhistischen Ebene. Sie sind auf der relativen Ebene zugleich, dass wir uns wechselseitig beklauen. Was bedeutet eigentlich, wenn kein Tauschgeld und Eigentumsverhältnis mehr gibt? Wir brauchen nicht mehr klauen, weil wir nämlich alle gleich haben. Das ist die große Großzügigkeit, die ich immer sage, dass wir das alle gleich machen. Das heißt, in unseren eigenen unmittelbaren Verhältnissen liegt etwas drin, den Glauben mit der Moral rauszukriegen, obwohl unser gesellschaftliches Handeln genau das gleich macht. Und wir auch. Wir halten das nur für richtig, für normal. Wir nehmen das aber für richtig, die Absurdität. Das heißt, deswegen das auch zu überwinden, ist gleichzeitig die Überwindung der Moral. Deswegen habe ich das an ganz vielen Punkten Schwierigkeiten, zum Beispiel nicht stehen. Weil wir das selbst tun als Gesellschaft. Du kannst das persönlich versuchen zu überwinden, aber es geht nicht, wenn du nämlich gar nichts mehr hast, musst du es tun, weil die Bedingungen so sind. Und deswegen sage ich, lass uns das alles auflösen, damit wir wirklich zu unserer Menschlichkeit finden und zugleich die Moral darin überwinden und gleich darin wirklich Bruderschaft erläutern oder wie man will, einen tiefen Schritt mitkommen. Dann kriegen wir das auch zusammen, dass das das Absolute und das Relative ist. Sonst bleibt es ewig getrennt und mein und dein, der ganze Pluralismus, das Äußere, das Innere, ich, der andere, Gesellschaft, privat, Staat, Gesellschaft, und alles, worin es auseinanderfällt, fällt plötzlich zusammen. Wo bleibt, frage ich dann das Letzte, dann das Ich, wenn ich plötzlich meins nicht mehr gibt, ich selber kann an mir beobachten, weil ich das versuche zu überwinden, erstmal tief zu verstehen und dabei bin, das zu überwinden, dass sich immer mehr auflöst.
Denkt man kann auf diesen Komplex keine einheitliche Antwort geben, weil sie die individuelle Situation eines Menschen dann nicht richtig trifft. Also wenn jemand gewohnt ist zu klauen, dann ist es ein Riesenfortschritt für den, nur noch die Hälfte zu klauen, in der Hälfte der Situationen. Wenn einer nicht mehr klaut, dann ist es ein Riesenfortschritt, wenn er sein Leben nicht mehr darauf anlegt, Geld zu akkumulieren, mehr zu verdienen, mehr zu haben, nicht? Geld um des Geldes willen zu besitzen. Das erste ist illegal und unmoralisch. Das zweite ist legal in unserer Gesellschaft und in einem tieferen Sinne auch unmoralisch. Aber es ist ein Fortschritt gegenüber jemand, der gewohnt ist, sein Geld zu klauen. So, für einen anderen ist es Fortschritt, der sagt, ich höre auf, weniger zu raffen, ob legal oder illegal, und bringe es mehr fertig, von dem, was ich habe, zu geben. Also diesen Prozess umzukehren. Das sind jetzt nur mal drei Beispiele, und jeder muss gucken, wo er oder sie sich befindet in dem Prozess. Und wenn man anschaut, wie der Buddha gelehrt hat, hat er in der Regel sehr individuell gelehrt. Mach du das und du das und du das, ja, dann ist das jeweils passgenau. Wenn wir hier so Vorträge halten, ja, den einen trifft es, der andere sagt, was hat das mit mir zu tun? Das habe ich entweder vor 10 Jahren schon gewusst oder sag mal, das verstehe ich ja gar nicht oder so. Also das ist wirklich sehr ungenau. Und deshalb sind wir in der schwierigen Lage, jeweils für uns rauszufinden, auf welcher Ebene befinden wir uns, was ist für uns die Aufgabe, die Lernaufgabe im Moment, was ist der nächste Schritt. Und das kann man niemandem abnehmen. Und da ist ein Punkt sehr wichtig, den hast du auch genannt, ist die Selbstbeobachtung, dass man erstmal sich im Klaren darüber wird, wo stehe ich denn eigentlich? Das ist das Banalste von der Welt und trotzdem wissen wir es nicht. Ich sagte vorhin am Beispiel der 5 Silas der ethischen Grundsätze. Erst wenn wir die akzeptieren und sagen, das ist unser Maßstab, lernen wir erst, wo wir sind konkret. Wenn es für uns kein Problem mehr ist, okay, nächstes Kapitel. Aber es ist für uns alle ein Riesenproblem, nur in diesem primitiven, Anführungsstriche, Bereich von Ethik. Während wir im Westen immer sagen, oh, lass doch sein, das ist für Anfänger, wir wollen meditieren. Mit welchem Erfolg können wir denn meditieren, wenn wir in diesen Basissachen nicht wirklich zu Hause sind? Und jetzt hast du die gesellschaftlichen Verhältnisse genannt. Da kann man sich einerseits leicht machen, kann sagen, ja, ich wäre ja ganz anders, ich wäre ja okay, aber man zwingt mich dazu. Die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Bedingungen sind so. Das ist so. Nur muss man sich auch erinnern, dass diese Verhältnisse nicht vom Himmel gefallen sind. Ich sage immer, Verhältnisse kommen von Verhalten. Wenn man sich so und so verhält und lang genug so verhält, entstehen die Verhältnisse. Und je tiefer man sich da hinein verstrickt hat, umso tiefer ist man drin. Und umso länger braucht es, bis man wieder zurückkommt. Wenn ich mich im Wald verlaufen habe, bin 2 Stunden in die falsche Richtung gegangen, kann ich zwar sagen, ich will wieder zum Auto zurück, aber es kommt nicht das Auto, sondern ich muss wieder zurück und wenn es sein muss, 2 Stunden. So. Und wir sind sehr viel tiefer verstrickt, als nur 2 Stunden im Wald falsch gegangen. Und deshalb brauchen wir uns nicht wundern, wenn das so quälend ist, dieser Prozess, dass wir nicht vorankommen, dass wir den besten Willen haben, dass wir auch glauben, dass wir doch einigermaßen schlau sind und die Dinge begreifen und es geht doch nicht voran. Weil wir so tief uns verstrickt haben und deshalb die Zeit und Kraft brauchen, um wieder rauszukommen. Und deshalb ist mein Tipp, sind 2 Sachen. Erstens beobachten, guckt hin, was los ist und zweitens habt Geduld. Und drittens noch, es funktioniert. Vielleicht ist es auch wichtig zu wissen, es funktioniert. Es ist nur eine Frage, wie geschickt ich es angehe und wie lange ich Geduld habe, bis ich merke, dass es funktioniert. Und die meisten von euch oder viele von euch sind schon eine Weile dabei. Und die wissen, dass es funktioniert. Ist es so?
Wer noch? So eine persönliche Frage. Nehmen Sie es persönlich?
Bitte?
Nehmen Sie es persönlich, wenn wir nun Ihnen etwas sagt, was wirklich in Ihrem Kram nicht passt?
Natürlich. Ich habe lange gebraucht, um zu lernen, dass Buddhisten Buddhisten sind und keine Buddhas. Ich habe immer gedacht...
Der Buddha hat gesagt, jeder ist Buddha.
Ja, ja, gut, wenn ihr es... Ich muss leider gestehen, dass ich in vielen Dingen einfach noch viel menschlicher reagiere, als ich das nach Lehrbuch sollte, ja? Und das war für mich ein langer Prozess, festzustellen, dass es bei den anderen nicht anders ist. Aber das ist ja, nicht viel anders.
Nee, das ist ein kleiner Türchen auf für... Also es ist wie so schlimm, wenn ich mal persönlich nehme.
Das ist einfach realistisch zu behaupten, dass man jetzt sagt, jetzt bin ich Buddhist, da habe ich eine Mitgliedschaft hier unterschrieben, ab morgen bin ich ein Heiliger, ist einfach falsch. Und wer das lange vor sich hinträgt, der fällt irgendwann auf den Bauch, weil er sich eingestehen muss, ich bin nicht heilig, ich bin noch nicht mal wirklich Anfänger, aber auf dem Weg, aber Mitglied, ja. Also er nimmt die Anmeldung entgegen, der Rest kommt nach. Ich sage ein bisschen auch mal selbstkritisch, dass in unseren Kreisen auch so, man sich was vormacht, ja. Was man alles schon kann, was man schon ist. Und wenn man lange dabei ist und ehrlich ist, dann merkt man, wie schwierig das ist.
Ja, aber diese persönlich nehmen heißt ja, dass, als ob ich jemand wäre. Ja. Sonst hätte ich doch das Ganze nicht persönlich genommen.
Ja, nun, eben. Eben, ja, weil das, was ich dir gesagt habe.
Das ist ganz einfach normalerweise, ja.
Ja.
Aber es funktioniert nicht im Alltag.
Nee, das ist, was ich gesagt habe. Wir sind auf der ersten Stufe heute Abend, einfach den Versuch zu machen, intellektuell das zu verstehen. Ja? Intellektuell. So, wenn der Wolfgang nachher kommt und sagt, Alfred, dein Vortrag war klasse. Da freue ich mich. Sagt der Wolfgang, du hast recht. Und wenn er kommt und sagt, also hör mal, das war aber heute nichts. Ja? Und dann bin ich getroffen. Ja? So einfach ist das. Weil auch bei mir ist das so. Weil auch bei mir die intellektuelle Einsicht weiter ist als schon der Rest. Nur wenn man das kapiert und akzeptiert, dann hat man die Chance, dass der Rest nachkommt. Ja? Aber wenn man schon meint, ja, ich bin doch schon fast so weit, der Buddha kann auch von mir lernen, dann kenne ich viele, die das so fast sehen. So, aber jetzt wieder ernst.
Ein sehr weiser Mann hat einmal gesagt, zwischen dem Kennen und dem Können, die Menschen, die meinen, dass sie es kennen, dann meinen sie auch, sie können es. Ja. Dann fängt der harte Weg des Merkens an.
Da hört es. Ich gebe mir Mühe, das zu formulieren. Du. Genau sie, danke. Ja, das ist der Punkt. Haben wir es? Wir haben es. Ihr wisst Bescheid.